Hallo und herzlich willkommen in der heutigen Ausgabe des Wahrer-Weser-Podcast. Für die heutige Sitzung habe ich ein Thema von sehr grundsätzlicher Natur ausgewählt, welches zunächst einmal nicht allzu sehr emotional belastet scheint, da es nicht ausdrücklicher und unmittelbarer Gegenstand öffentlicher Debatten und Diskurse ist. Dennoch in unserem Alltag, in all unseren Lebensbereichen sowie auch bei den großen gesellschaftlichen Themen von zentraler Bedeutung ist und im Hintergrund immer mitschwingt, meist unbewusst und unbemerkt. Es soll heute gehen um die Frage, ob Egoismus denn wirklich böse ist. Wir haben ja alle mehr oder minder bewusst diese Vorstellung, dass egoistisches Verhalten ein Problem darstelle, eine Pathologie, welche wir überwinden müssten. Dass Egoismus in unserem Leben, in unseren Beziehungen, wie aber auch im größeren gesellschaftlichen Kontext bis hin zur Weltpolitik die Ursache all unserer Probleme darstellt. Wenn der Egoismus nicht wäre, wäre die Welt friedlich und wir wären alle glücklich, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, in unserer Gemeinde, an unserem Arbeitsplatz und so weiter. Jemanden als Egoisten zu bezeichnen, erfolgt ausnahmslos mit dem Beweggrund, den anderen zu beschimpfen oder eben moralisch zu beurteilen. Wir bringen unseren Kindern bei, dass sie nicht egoistisch sein dürfen, dass die Bedürfnisse von anderen wichtiger sind oder Priorität haben gegenüber den eigenen. Der Egoismus ist insbesondere und vor allem auch geächtet durch die kirchliche Moralvorstellung, die den unbewussten Hintergrund unserer gesamten europäischen Kultur bildet. Auch wenn dies heutzutage nicht mehr offensichtlich ist, da die Kirche nicht mehr auf eine offensichtliche Art und Weise über unser Leben bestimmt. Materiell scheint es so, dass die Kirche mit ihrer Moralvorstellung keine unmittelbare Macht mehr über unser Leben ausübt. Aber bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass die kirchliche Moralvorstellung in unserem Unterbewusstsein nach wie vor wirkt, und zwar möglicherweise stärker als je zuvor. In der christlich-kirchlichen Vorstellung ist es ja so, dass der Idealtypus des Menschen selbstlos ist, seine eigenen Bedürfnisse negiert und sich für andere aufopfert. Vorbildfiguren kirchlicher Provenienz, wie etwa Heilige, werden dafür hochgehalten, dass sie sich selbstlos für andere eingesetzt haben. Auch in der Struktur unserer staatlichen Ordnung und den dieser zugrunde liegenden Moralvorstellungen spiegelt sich diese Grundhaltung wider. Als Deutsche leben wir in einem sogenannten Sozialstaat. Ironischerweise ist das Konzept des Sozialstaates abgeleitet, historisch, aus der Idee des Sozialismus. Und der Sozialismus wiederum ist in seiner ursprünglichen Form eine Idee, die ironischerweise dem atheistischen Spektrum der europäischen Kultur zugeordnet wird. Also ein bekannter Name in diesem Bereich ist der Karl Marx, der als Begründer des Sozialismus gilt und die marxistische Philosophie, das marxistische Weltbild und das marxistische Geschichtsbild sind von ausdrücklich materialistischer Natur. Es richtet sich ja auch explizit gegen die Religion, die Metaphysik und alles, was über die sinnlich wahrnehmbare Materie hinausweist. Und paradoxerweise führt gerade dieses Weltbild, welches sich scheinbar diametral gegen die kirchliche Anschauung richtet, zu einer Moralvorstellung, die der kirchlichen zum Verwechseln ähnelt. Also die Idee des Sozialstaats beinhaltet insbesondere und vor allem die Vorstellung, dass der Staat dafür zu sorgen habe, dass die stärkeren Individuen, damit sind gemeint in letzter Konsequenz die wirtschaftlich stärkeren Individuen, von ihrem Reichtum etwas abgeben, damit die Versorgung der Schwächeren sichergestellt wird. Jemand, der ökonomisch erfolgreich ist und es etwa aufgrund seiner unternehmerischen Aktivität zu einem Wohlstand bringt, soll dann einen besonders großen Anteil seines erwirtschafteten Gutes abgeben, damit dieser für die Versorgung der schwächeren Individuen zur Verfügung steht. Das Ganze ruft zumindest in mir die Assoziation mit der Legende von Robin Hood ins Bewusstsein. Der Staat tritt als Sozialstaat auf wie ein Robin Hood, der von den Reichen stiehlt, um es den Armen zu geben. Und wenn wir an dieser Stelle einmal auf unsere Körperreaktionen achten und unsere Aufmerksamkeit auf unser Gemüt richten, werden wir höchstwahrscheinlich feststellen, dass sich das irgendwie richtig für uns anfühlt. Ja, das ist ja gut, von den Reichen zu stehlen, die haben ja eh zu viel. Und den Armen geht es schlecht, weil die Reichen ja so viel haben. Die haben sich ja so viel genommen und das steht dann für die Armen nicht mehr zur Verfügung. Also wir haben die Vorstellung, dass es ächtenswert ist, jemanden zu bestehlen, grundsätzlich. Aber wenn wir jemanden bestehlen, der reich ist, um es den Armen zu geben, dann ist das wieder in Ordnung. Und hier tut sich eine Widersprüchlichkeit auf. Und es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob dieser Zusammenhang, der da mehr oder minder ausdrücklich behauptet wird, so überhaupt stimmt. Also, dass arme Individuen arm sind, weil die Reichen ihnen sozusagen alles weggenommen haben. Ja, dass also eine bestimmte Quantität an wirtschaftlichen Gütern im weitesten Sinne zur Verfügung steht, diese dann irgendwie verteilt werden. Und wenn es jetzt Bevölkerungsgruppen gibt, die zu wenig abbekommen haben, dann liegt dies daran, dass andere zu viel bekommen haben. Dem liegt ja die Vorstellung wiederum zugrunde, dass grundsätzlich alles knapp sei. Dass es zu wenig gibt, als dass alle reich sein könnten, als dass alle im Wohlstand leben könnten. Und auch dies ist zu hinterfragen und abzugleichen mit dem, was wir Vermöge unserer Sinne in der Natur wahrnehmen können. Allerdings soll das nicht Gegenstand der heutigen Folge sein. Also was ist überhaupt Egoismus und wie kommen wir auf die Idee, dass Egoismus eine Pathologie darstelle, die zu überwinden oder zu bekämpfen sei? Kann denn Egoismus überhaupt beseitigt werden? Ist das überhaupt eine tragfähige Idee, die irgendwo hinführen könnte? Und es scheint manchmal so, als würden führende Denker in der abendländischen Kultur daran geradewegs verzweifeln. Wenn doch nicht alle so egoistisch wären, dann könnten wir ja hier im Paradies leben. Aber wir können diesen Egoismus ja nicht beseitigen, weil der Mensch grundsätzlich falsch und egoistisch ist. Also was bedeutet nun dieser Begriff Egoismus? Was kann er überhaupt sinnvoll bedeuten? Egoistisch zu sein heißt, die eigenen Bedürfnisse vorne anzustellen. Schauen wir in die Natur, stellen wir fest, dass jedes Lebewesen inhärent egoistisch ist und egoistisch sein muss. Ein Lebewesen, das nicht egoistisch ist, würde gar nicht existieren. Hier berühren wir ein Naturgesetz, dessen Herleitung du in unseren Kursen und Büchern im Einzelnen nachvollziehen kannst. Und zwar ist es so, dass jedes Lebewesen überleben will, sich selbst erhalten will, sich weiterentwickeln will, sich fortpflanzen will und so weiter. Ein Lebewesen, welches nicht den Antrieb hat zu überleben, ist kein Lebewesen, es wäre gar nicht da, es würde nicht überleben. Es beginnt damit, dass ja jedes Lebewesen überhaupt irgendeinen Raum einnimmt. Es nimmt Platz ein und an diesem Platz kann sich dann kein anderes Lebewesen befinden. Wäre das Lebewesen nicht egoistisch, dann müsste es diesen Platz aufgeben, indem es verschwindet und sich auflöst, damit der Platz dann für andere Lebewesen zur Verfügung stehen kann. Wenn es allerdings alle Lebewesen so wären, dann gäbe es überhaupt keine Lebewesen mehr, weil jedes Lebewesen seinen Raum aufgeben müsste, damit andere da sein können. Und dann wären keine Lebewesen mehr da, weil alle Lebewesen sich dann eben zugunsten von anderen Lebewesen auflösen. Wir stellen also fest, dass das Leben unmittelbar mit Egoismus verbunden ist. Man könnte vielleicht fast sagen, dass Leben gleich Egoismus ist. Ohne Egoismus gibt es kein Leben. Daraus würde dann folgen, dass wenn wir fordern, dass der Mensch seinen Egoismus zu überwinden habe, wir ja in letzter Konsequenz fordern, dass der Mensch aufhören soll zu leben, zu existieren. Was hat das dann nun damit auf sich, dass wir in unserem individuellen Alltag, wie aber auch im größeren gesellschaftlichen, auch menschheitlichen Kontext, ständig mit Problemen konfrontiert sind, deren Ursachen wir mit Egoismus in Verbindung bringen? Vielleicht hältst du an dieser Stelle noch einmal inne und beobachtest das, was in deinem Gemüt und deinem Körper vorgeht, sowie das, was jetzt möglicherweise an Gedanken in dir auftaucht. Vielleicht registrierst du in dir so etwas wie Wut oder Entrüstung. Entrüstung darüber, dass ich es hier wage, in Frage zu stellen, dass der menschliche Egoismus ein großes Problem darstelle und deshalb zu bekämpfen sei. Vielleicht kommt sowas wie, wie kann es denn sein, dass er sowas behauptet, wenn wir keinen Staat hätten, der den menschlichen Egoismus kontrolliert und unterdrückt, dann würden sich ja alle Menschen nur noch gegenseitig die Köpfe einschlagen. Wir würden uns ständig gegenseitig bekämpfen und bestehlen und uns irgendwelche Grausamkeiten zufügen. Homo homini lupus est, heißt es in den Schriften des Staatsphilosophen Thomas Hobbes aus England. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das soll darauf verweisen, dass der Mensch von Natur aus auf irgendeine Art und Weise bösartig sei und in freier Wildbahn sozusagen unkontrolliert dazu neigt, einfach wahllos und willkürlich anderen Menschen Schaden zuzufügen, um seine eigene Position zu sichern und zu verbessern. Dabei fällt den wenigsten auf, dass diese Analogie zum Wolf in der Sache unpassend ist, da Wölfe sich nicht so verhalten. Wölfe leben in Rudeln und kämpfen verhältnismäßig selten miteinander. Und Wölfe reißen als Raubtiere nur so viel Beute, wie sie gerade für ihr Überleben benötigen. Kein Wolf ist jemals auf die Idee gekommen, so etwas wie einen Kühlschrank zu entwickeln, damit er gerissenes Wild für schlechte Zeiten aufbewahren kann und so dann mehr zu jagen, als er für sein unmittelbares Überleben benötigt, um für Zeiten des Mangels vorzusorgen. Also die Analogie ist in der Sache unpassend und das zeigt die inhärente Widersprüchlichkeit der damit verbundenen Moralvorstellung und des damit verbundenen Menschenbildes auf. Muss es zwangsläufig so sein, dass der Egoismus des einen sich gegen die anderen richtet? Also wenn ich für mich selber sorge, ist es dann wirklich so, dass dadurch andere benachteiligt werden? Wenn wir genau hinschauen, werden wir feststellen, dass wir in der Natur keinerlei Hinweis darauf finden. Es gibt für ein Lebewesen keinen Grund, sich mehr zu beschaffen, als für das eigene Überleben und die eigene Weiterentwicklung erforderlich ist. Schließlich erfordert das einen Energieaufwand. Es gibt auch keinen vernünftigen Grund dafür, irgendwelche Kämpfe unnötig zu führen. Kämpfe sind aufwendig und riskant. Kämpfe haben zum Beispiel Verletzungen zufolge oder auch den Tod. Und tatsächlich ist es ja so, dass bei Tieren beobachtet werden kann, dass sie sich sehr selten kämpferisch auseinandersetzen. Eine Katze etwa verteidigt ihr Territorium, wird allerdings nur in seltensten Fällen als äußerste Maßnahme hierfür einen Kampf eingehen. Revierkonflikte zwischen Katzen werden in vielen Fällen kaum bemerkbar durch Austausch von Blicken ausgefochten. Wenn ein Revierkonflikt bei Katzen eskaliert, dann werden die beteiligten Individuen sich zunächst einmal durch Geräusche auseinandersetzen. Sie werden sich aufbauen, ihre Haare aufstellen, ihre Zähne und ihre Krallen zeigen. Und wenn sich dabei ein Ungleichgewicht in der Stärke der kontrahierenden Individuen zeigt, dann wird das schwächere Individuum von selbst aufgeben. Erst in einem Fall, in dem die beiden Individuen in etwa gleich stark sind, wird es möglicherweise zu einem Kampf kommen. Aber auch nur dann, wenn die beteiligten Tiere keine Ausweichmöglichkeit sehen. Bei Menschen scheint es uns hingegen so, dass wir ständig miteinander in irgendwelchen Kämpfen sind. Auf der großen menschheitlichen Skala bildet sich das in Kriegen ab oder auch in Konzernen, die den Lebensraum von Wäldern, Pflanzen, Tieren oder auch ganzen Völkern an sich reißen und zerstören. Es gibt reiche, industrialisierte Länder, die, so scheint es, auf Kosten der ärmeren Länder leben. Und es gibt militärisch starke Länder, die dann einfach gewaltsam Bodenschätze und werthaltige Ländereien an sich reißen. Und innerhalb unserer Gesellschaft verhält es sich so, dass es Verbrechen gibt, wie etwa Raub, Diebstahl, Betrug, Vandalismus, Raubmord, eine mögliche Form von Wirtschaftskriminalität. Es scheint so, dass wir uns hier in einer unauflösbaren Tragik befinden. Wir haben Jahrtausende an zivilisatorischer Entwicklung hinter uns. Wir haben Institutionen geschaffen, moralische Konzepte, Ethik, staatliche Ordnung. Einrichtungen, die auch auf der weltpolitischen Ebene gewährleisten sollen, dass Konflikte friedlich gelöst werden, etwa die Organe der Vereinten Nationen. Wir haben immer mehr und immer ausgefuchstere Instrumente für die Durchsetzung des innergesellschaftlichen Friedens geschaffen. Das heißt, im Kleinen haben wir da etwa staatliche Institutionen wie die Polizei, die Justiz, die mit immer mehr Möglichkeiten ausgestattet wurden. Wir haben immer mehr und immer detailliertere Gesetzeswerke entwickelt, die diesen Institutionen wiederum Handlungsmöglichkeiten bieten. Und wir haben immer raffiniertere technische Instrumente entwickelt, die zur Gewährleistung des inneren und äußeren Friedens beitragen sollen. Wie etwa technische Überwachungsinstrumente, Überwachungskameras, Möglichkeiten, Kommunikationssysteme zu überwachen. Es mittlerweile so weit geht, dass hier sogenannte künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Und gleichzeitig beobachten wir, dass die Kriminalität nicht geringer wird. Also es scheint bei genauem Hinsehen so, dass die Kriminalität steigt zeitgleich mit der Ausweitung der staatlichen Kontroll- und Durchsetzungsmöglichkeiten. Wie und warum kann dies der Fall sein? Warum stehen wir vor dieser scheinbaren Widersprüchlichkeit? Und warum macht uns das so ratlos? Könnte das daran liegen, dass wir einen grundsätzlichen Zusammenhang übersehen? Einen grundsätzlichen Zusammenhang, der so einfach ist, dass jeder ihn für sich selbst in seinem eigenen Leben überprüfen und nachvollziehen kann? Könnte es sein, dass es sich bei dem, was wir üblicherweise in unserem Alltag als Egoismus bezeichnen, in Wirklichkeit um eine Form von Autoaggression handelt? Also genau um das Gegenteil von Egoismus. Nun, wenn wir genauer hinschauen, dann ergibt sich, dass ich ja überhaupt keinen Vorteil davon habe, wenn ich diejenigen, die sich in meinem Umfeld, in meinem Lebensumfeld befinden, benachteilige. Also benachteilige auf eine Art und Weise, die ihnen das Leben und Überleben erschwert. Da ich ja dann auch von den Früchten ihrer Leistung nicht mehr partizipieren kann. Wenn ich beispielsweise als Unternehmer meine Mitarbeiter ausbeute, sie also so stark mit Arbeit überlaste, dass infolgedessen ihre körperliche und oder geistige Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist aufgrund von Erschöpfung, dann ist ja auch meinem Wohlstand damit nicht gedient, der wird dadurch gefährdet. Wenn ich meine Mitarbeiter dann auch noch so schlecht bezahle, dass sie sich zum Beispiel keinen angemessenen Wohnraum und keine geeignete Nahrung leisten können, dann stelle ich mir erst recht selber Steine in den Weg. Denn der Wohlstand meines Unternehmens, aus dem wiederum sich mein individueller Wohlstand speist, ist maßgeblich abhängig von der Leistung meiner Mitarbeiter. Und wenn ich die Leistungsfähigkeit meiner Mitarbeiter beeinträchtige, gefährde ich damit auch zwingend meinen Wohlstand. Demnach ist es in der Sache falsch, bei einem solchen ausbeuterischen Verhalten von Egoismus zu sprechen. Denn in Wirklichkeit handelt es sich um eine verdeckte Autoaggression. Ich gefährde meinen eigenen Wohlstand, mein Überleben, meine Lebensqualität, indem ich die Grundlage dafür beschädige oder sogar zerstöre. Wenn etwa ein Lebensmittelkonzern durch Monokultur oder etwa durch chemische Eingriffe in ein Ökosystem fruchtbaren Boden zerstört, kann es sich in letzter Konsequenz nicht um eine Handlung handeln, die durch Egoismus motiviert ist, da dieser Konzern dadurch seine eigene Lebens- und Überlebensgrundlage vernichtet. Die Ursache der genannten Problemfelder ist also nicht im Egoismus der Menschen begründet, sondern genau im Gegenteil davon, in der Abwesenheit von Egoismus, die in ihrer extremsten Form sich in Autoaggression ausdrückt. In selbstzerstörerischem Handeln. Also paradoxerweise die äußerste Form von Selbstlosigkeit. An dieser Stelle ist es wichtig, innezuhalten und das Gesagte auf sich wirken zu lassen. Achte jetzt wieder auf deine Körperreaktion und richte deine Aufmerksamkeit auf das, was in deinem Gemüt vorgeht. Das eben Gesagte, obschon es offensichtlich und leicht nachvollziehbar ist, widerspricht unseren üblichen Moralvorstellungen und unseren Vorstellungen davon, wie die Probleme in unserem Leben entstehen. Es folgt insbesondere und vor allem daraus, dass egoistisches Verhalten den anderen, meinen Mitmenschen und meiner Umwelt nicht schadet, sondern ganz im Gegenteil, ihnen sogar dient. Und umgekehrt, dass Selbstlosigkeit und die damit verbundene Missachtung meiner eigenen Bedürfnisse nicht nur mir, sondern auch den anderen Menschen um mich herum sowie meiner Umwelt schadet. Der wirkliche Zusammenhang steht also im diametralen Widerspruch zu unserer herkömmlichen, bewussten oder unbewussten Moralvorstellung. Und dies wird höchstwahrscheinlich eine Verwirrung, vielleicht sogar Panik und irgendeine Art der Entrüstung und des Widerstands in dir hervorrufen. Nun, wie kommt es zu dieser Autoaggression, die von uns fälschlicherweise als Egoismus bezeichnet wird? Wie kann es Lebewesen geben, die ihre Stärke und Kraft gegen sich selbst und ihr eigenes Überleben richten? Warum tun wir das? Nun, das Ganze ist darin begründet, dass wir eben gerade den Egoismus verurteilen und ächten. Das führt dazu, dass wir widersprüchliche Verhaltensweisen koppeln und widersprüchliche Direktiven unseren Handlungen zugrunde liegen. Wir haben aufgrund unserer Erziehung und unserer gesellschaftlichen Prägung weitestgehend zunächst unbewusst gekoppelt, dass es unserem Überleben dient, wenn wir unsere Bedürfnisse denjenigen von anderen unterordnen. Stehen wir für unsere Bedürfnisse ein, werden wir als Egoisten geächtet und möglicherweise aus der Gemeinschaft oder Gesellschaft verstoßen, was unser Überleben akut gefährden würde. Wir koppeln also paradoxerweise, dass es unserem Überleben dient, wenn wir uns nicht für uns selbst und unser Überleben einsetzen und stattdessen den Bedürfnissen und Interessen anderer Vorrang geben. An dieser Stelle möchte ich noch eine weitere Betrachtungsweise anführen, die verdeutlicht, dass das Gegensatzpaar Egoismus auf der einen und Altruismus auf der anderen Seite logisch so überhaupt nicht haltbar ist. Es gibt, vielleicht etwas überspitzt dargestellt, im Christentum die Vorstellung, dass besonders altruistisches Verhalten zu unseren Lebzeiten auf Erden durch Gott belohnt wird, indem uns dadurch eine Einkehr in das Paradies gewährt wird, beziehungsweise uns eine besondere Position im Paradies zugewiesen wird. Und je altruistischer, je selbstloser ich mich in meinem irdischen, menschlichen Dasein verhalte, umso besser ist die Position, die mir nach meinem irdischen Tod im Paradies zuteil wird. Da werden jetzt zu Recht auch einige ernsthafte Christen widersprechen. Allerdings ist es so, dass, wie gesagt, in überspitzter Form diese Vorstellung zu einem nicht unerheblichen Grad taktgebend ist und durchaus auch immer wieder zu theologischen Auseinandersetzungen geführt hat. Also ein guter Christ verhält sich selbstlos altruistisch. Allerdings ist der Beweggrund dafür dadurch gegeben, dass dieser Christ beabsichtigt, einen guten Platz im Paradies zu bekommen. Und insbesondere nicht mit der ewigen Verdammnis bestraft zu werden. Das heißt also, hier liegt ein egoistischer Beweggrund vor. Dieser hypothetische gute Christ verhält sich dann aus egoistischen Gründen altruistisch. Und diese Widersprüchlichkeit wirft die Frage auf, ob es sich dabei dann überhaupt noch um Altruismus handeln kann, wenn der zugrunde liegende Beweggrund egoistischer Natur ist. Wenn wir das konsequent zu Ende denken, stellt sich sogar die Frage, ob nicht ein wahrhaftig guter Christ, der genuin und lückenlos das Wohl der anderen über sein eigenes stellt, dies nicht auch in Bezug auf sein eigenes Seelenheil tun müsste. Das heißt, müsste nicht gerade ein besonders guter Christ in Kauf nehmen, dass er in die Hölle kommt? Wenn es doch dadurch möglich ist, anderen zu ihrem Seelenheil zu verhelfen. Beispielsweise ist es in einigen christlichen Strömungen so, dass das Märtyrertum als besondere Leistung gilt, die durch eine besonders gute Position im Paradies sanktioniert wird. Nun bedarf der Märtyrer ja eines Gegenspielers, der ihn für seinen Glauben versehrt, ihm Gewalt zufügt, ihm Leid zufügt und schlussendlich tötet. Ohne diesen Gegenspieler kann ein Märtyrer kein solcher sein. Ist dieser Gegenspieler, der den besagten angehenden Märtyrer nun besonderes Leid zufügt, nicht besonders altruistisch? Da dieser Gegenspieler ja in Kauf nimmt, dass er für diese Handlung mit der ewigen Verdammnis bestraft wird. Ist es dann nicht sogar so, dass er das Seelenheil des prospektiven Märtyrers über sein eigenes stellt? Wir sehen, dass hier eine logisch nicht auflösbare Widersprüchlichkeit entsteht. Daraus ergibt sich zwingend, dass es kein Gegensatzpaar Egoismus auf der einen und Altruismus auf der anderen Seite geben kann. Also an dieser Stelle noch einmal zusammengefasst, der psychologische Hintergrund für die Probleme in unserem Leben, die wir fälschlicherweise mit Egoismus in Verbindung bringen, bei denen es sich in Wirklichkeit jedoch um Autoaggression handelt. In frühen Stadien unserer kindlichen Entwicklung koppeln wir unbewusst und diese Kopplung wird im weiteren Verlauf unserer Entwicklung immer stärker aufgeladen. Zum einen, dass alles knapp ist und nicht genug für alle vorhanden ist, beziehungsweise nicht so viel vorhanden ist, dass alle in Fülle und Überfluss leben können. Also, dass wir Kompromisse machen müssen in Bezug auf unsere eigenen Bedürfnisse. Und andererseits, dass wir für unsere eigenen Bedürfnisse nicht einstehen sollten, da wir dann als Egoisten geächtet und durch die Gemeinschaft bzw. Gesellschaft verstoßen werden. Also ganz konkret findet eine solche Aufladung in Situationen statt, wie etwa bei einem Kindergeburtstag, dem es eine Torte gibt, die auf alle anwesenden Kinder aufgeteilt werden soll. Und jetzt möchte sich ein Kind, vielleicht das Geburtstagskind, vielleicht auch ein anderes, das größte Stück von der Torte nehmen. Und dann sagt die Mutter, nein, du darfst hier nicht das größte Stück nehmen, du musst erstmal warten, bis sich die anderen Kinder was genommen haben. Also, das Kind erfährt hier Folgendes. Einerseits, es gibt nicht genug für alle. Wenn ich mir das größere Stück nehme, dann steht weniger für die anderen Kinder zur Verfügung. Und die Mutter korrigiert mich dafür, dass ich für meine Bedürfnisse einstehe. Diese Aufladung wird unter anderem verstärkt durch Nachahmung des Verhaltens der Eltern sowie auch anderer Erwachsener, an denen sich das Kind orientiert. Das Kind wird beobachten, dass die Eltern oder auch andere Erwachsene in vielen Situationen ihre eigenen Bedürfnisse denen anderer unterordnen. Insbesondere ist es auch so, vor allem in unserer europäischen Kultur, dass es als moralisch lobenswert gilt, wenn Eltern ihre Bedürfnisse denen ihrer Kinder unterordnen. Immer zuerst für die Kinder sorgen und dann für sich selbst, wenn überhaupt. Ein solches Verhalten lässt sich in der Natur nirgends vorfinden. Bei Tieren sorgen die erwachsenen und stärksten Individuen zunächst einmal für die Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse. Und sind infolgedessen in der Lage, ihre dadurch konsolidierte Stärke auch in den Dienst des Überlebens ihrer Nachkommenschaft zu stellen. Also, das Kind lernt in unserer Kultur üblicherweise, dass es gut ist, dass es zu Anerkennung führt, wenn ich meine Bedürfnisse denjenigen der schwächeren Gemeinschafts- bzw. Gesellschaftsmitglieder unterordne. In letzter Konsequenz ist dieser Umstand, der durch diese Kopplung bedingt wird, also noch einmal auf der einen Seite, alles ist knapp, es gibt nicht genug für alle, ich muss Kompromisse in Bezug auf meine eigenen Bedürfnisse machen, weil sonst andere zu wenig bekommen, und auf der anderen Seite, ich bekomme Anerkennung, wenn ich meine Bedürfnisse denjenigen anderer unterordne, die Ursache für die genannten Probleme in unseren Beziehungen. Sei es im Mikroskopischen, bei unseren individuellen Beziehungen, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz und so weiter, wie auch auf der größeren gesellschaftlichen bis hin zur weltpolitischen Skala. Wie kommen wir nun aus dieser Misere heraus? Nun, an sich ist die Lösung genauso einfach wie der zugrunde liegende Zusammenhang. Je mehr der Egoismus unterdrückt wird, umso stärker fällt die resultierende Autoaggression aus, die sich, wie zuvor bereits ausgeführt, dann in Entladungen wie in letzter Konsequenz Krieg, Umweltzerstörung, Ausbeutung, Gewaltverbrechen und so weiter manifestiert. Wenn wir aufhören, den Egoismus in uns zu unterdrücken, wird entsprechend die Autoaggression mit den besagten Konsequenzen im gleichen Maße nachlassen. Das ist jetzt leicht gesagt, aber du stellst dir jetzt vermutlich die Frage, wie das denn umzusetzen ist. Nun, in deinem individuellen Leben ist es entscheidend, immer wieder bewusst zu erfahren, dass die Unterdrückung deines Egoismus, deiner Selbsterhaltung, deiner Lebensenergie immer auch dazu führt, dass anderen ein Schaden zugefügt wird. Und umgekehrt, dass dein Egoismus, das Einstehen für deine Bedürfnisse, dazu führt, dass es auch anderen in deiner Umgebung gut geht. Darüber hinaus, dass es mitnichten der Fall ist, dass dein Reichtum zur Folge hat, dass anderen etwas fehlt, dass es anderen an etwas mangelt, sondern ganz im Gegenteil, dass dein Wohlstand auch zum Wohlstand anderer beiträgt. Hierfür ist es erforderlich, dass du dir die Beweggründe für dein eigenes Handeln bewusst machst. Wie das im Einzelnen geht, kannst du in unseren Kursen und Büchern erfahren. Ich möchte abschließend noch eine Begebenheit schildern, die dies veranschaulicht und für mich ein Schlüsselerlebnis darstellt, anhand dessen ich diesen Zusammenhang erfahren konnte. Ich war eine Zeit lang als ehrenamtlicher Mitwirkender auf einem autarken Lehr- und Versuchsbauernhof tätig. Und dieser Versuchsbauernhof befindet sich geografisch weit ab der Zivilisation. Das heißt, dort gibt es keine Nachbarn, schwer befahrbare Wege, keine Ladengeschäfte und auch keine direkte Anbindung an sonstige Infrastruktur. Das bedeutete insbesondere, dass im Falle eines Unfalls auch keine Rettung von außen möglich ist oder nur unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Das heißt konkret, dieser Bauernhof war für Rettungsfahrzeuge überhaupt nicht erreichbar und auch die Landung eines Hubschraubers wäre nicht möglich gewesen. Das heißt, Unfälle mussten auf jeden Fall vermieden werden. Nun war es so, dass eines Abends eine andere ehrenamtliche Mitarbeiterin eine Baumpflegearbeit durchführen wollte. Und ich sah die Mitwirkende herumlaufen und registrierte sofort, dass sie von ihrer Körperhaltung und ihrem Bewegungsmuster her nicht den Anschein erweckte, wirklich präsent bei der Sache zu sein. Sie schien durch irgendetwas belastet und abgelenkt. In einem solchen Zustand ist es keine gute Idee, unter den genannten Bedingungen auf einen Baum zu steigen, da die Gefahr eines Personen- oder Sachschadens beträchtlich erhöht ist. Ich habe der Mitwirkenden meine Wahrnehmung nicht mitgeteilt, da ich, damals als Neuling, Angst hatte, dass man mich als arrogant, überheblich, klugscheißerisch oder dergleichen verurteilen und ächten könnte. Ich kann doch schließlich einer erfahreneren und ranghöheren Kollegin nicht in ihre Arbeit reinreden. Die Kollegin führte schließlich die geplante Baumpflegearbeit aus. Und ein wenig später stellte sich heraus, dass die Kollegin beinahe verunfallt wäre. Sie ist um Haaresbreite einer schweren Verletzung entgangen, aber es war ein beträchtlicher Sachschaden an dem Baum entstanden. Nun stellte sich für mich die Frage, ob dieser Unfall nicht zu vermeiden gewesen wäre, wenn ich meine Beobachtung der Kollegin mitgeteilt hätte. Also mein vermeintlicher Altruismus hat diesen Unfall begünstigt. Und bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass mein Beweggrund ja in keiner Weise als altruistisch bezeichnet werden kann. Denn es ging mir ja darum, zu vermeiden, selber geächtet zu werden. Es ging mir darum, mein eigenes Ansehen in der Gemeinschaft nicht zu gefährden. Hätte ich in Kauf genommen, dass möglicherweise mein Ansehen in der Gemeinschaft beeinträchtigt wird, hätte dieser Unfall vermieden werden können. Diese Einsicht war für mich schmerzhaft und ebenso lehrreich. Denn durch diese bewusste Erfahrung wurde ich in die Lage versetzt, zu fühlen, dass mein Egoismus an sich überhaupt nicht schädlich ist, aber die Unterdrückung desselbigen zu katastrophalen Folgen, insbesondere und vor allem auch für andere in meiner Umgebung führen kann. Wie oft ist es vielleicht bislang weitgehend unbemerkt, auch in deinem Leben so, dass vermeintlich altruistisch motivierte Verhaltensweisen und Handlungen anderen in deiner Umgebung mehr schaden als dienen? Sei dazu angeregt, dies in deinem eigenen Leben zu beobachten und zu überprüfen. Wo vermagst du zu erkennen, dass es sich bei deinem vermeintlichen Altruismus in Wirklichkeit um einen verdeckten Ellenbogen-Egoismus handelt? Gefällt dir unsere Arbeit? Dann abonniere gerne unseren Newsletter und folge unseren Kanälen auf Telegram, Facebook und YouTube und unterstütze uns gerne durch einen Wertschätzungsbeitrag. Mehr erfährst du auf varaweser.de.